Gesundheit. Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, herzlich willkommen zur 74. Ausgabe der Gesunden Stunde. Seit über 5 Jahren übernehme ich, Sigi Obergräfenkämper, zusammen mit meinem Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner die Sendeverantwortung für unser Radioformat, das sich alle 4 Wochen zur gleichen Sendezeit kritisch mit Gesundheitsthemen auseinandersetzt. Als medizinisch interessierte Laien ohne Fachausbildung gehen wir innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes in den Dialog und sprechen über Themen, die im ersten Moment unbequem erscheinen mögen, die aber auf alle Fälle diskussionswürdig sind und zum Nachdenken anregen sollen. Dabei war und ist es uns bei aller Meinungsfreiheit wichtig, dass keine negativen Rückschlüsse auf OS Radio 104,8 gezogen werden können und die Gesunde Stunde ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten dient, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte. Es passiert immer häufiger, dass Menschen, die ihre Meinung kundtun und auf Missstände im Informationshaushalt der Politik und des Medienmainstreams aufmerksam machen möchten, als Spinner und Querdenker, im schlimmsten Fall als rechts abgestempelt und beschimpft werden. Die ungesunde Spaltung der Gesellschaft schreitet weiter voran, da eine laut ausgesprochene, kritische Betrachtung einfach nicht erwünscht zu sein scheint und so Diskussionen im Keim erstickt werden. Das bekam ein Arzt aus Viersen-Süchteln bei einer Demo gegen rechts deutlich zu spüren. Wir haben diesen Mann in unsere Sendung eingeladen und sprechen mit ihm über den Vorfall und die Hintergründe nach unserem ersten Musiktitel Ilo Milo von MBNN und Robert Steen. Das ist ein Musikwunsch von Fanny, einem treuen Fan der Gesunden Stunde aus Lohne, den wir gerne erfüllen. Told you not to worry, even if it's just a lie. Zurück in der 74. Ausgabe der Gesunden Stunde begrüßt Sie am Mikro Sigi Obergräfenkämper. Bei einem offenen Mikrofon auf einer Demonstration gegen rechts in Viersen-Süchteln am 2. März 2024 trat ein Mann ans Mikro und sagte:
Das Grundgesetz wurde 1949 geschaffen, um nach dem Horror der Nazi-Herrschaft die Rechte jedes Einzelnen gegenüber einem übergriffigen Staat zu schützen. Unsere Grundrechte sind nicht in Frage zu stellen und unveräußerlich. Dennoch wurden sie seit 2020 im Rahmen der Pandemie beschnitten und ausgehebelt.
Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio 104,8, der Mann, der ans Mikrofon getreten ist und auf die Verletzung der Grundrechte hingewiesen hat, wird ausgebuht. Und das ist genau das, was wir in den letzten 4 Jahren erlebt haben, wie Meinungsfreiheit und Grundrechte, besonders im Zusammenhang mit unserer Gesundheit, zum Spielball von Politik und Medien geworden sind. Nur eine Meinung wird zugelassen. Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran und das ist definitiv ungesund. Wie wir finden, ein wichtiges Thema, das im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht, zu der ich zunächst meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner begrüße. Hallo Uwe, herzlich willkommen und danke, dass du für die 74. Ausgabe der Gesunden Stunde genau mit dem Menschen Kontakt aufgenommen hast und ihn für ein Interview in unserer Sendung gewinnen konntest, der in Süchteln am 2.3. die eben gehörte Situation erlebt hat.
Hallo lieber Sigi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer hier bei OS Radio 104,8.
Bei uns am Mikro ist nun Herr Dr. Hans-Rudolf Milstrei. Guten Tag und herzlich willkommen auch an Sie.
Guten Tag.
Ja, lieber Herr Dr. Milstrei, es ist ja so, dass wir nicht zum ersten Mal Kontakt haben, denn wir hatten tatsächlich auch schon im Jahr 2020 einmal miteinander zu tun. Damals waren Sie Gast in einer WDR-Fernsehsendung und haben dort als Zuschauer im Saal sich zum Thema der Maßnahmen geäußert. Aber ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen. Und ich habe mich auch tatsächlich nicht wirklich gewundert, dass Sie der Herr waren, wie ich es vermutet hatte, der in Viersen jetzt vor knapp 3 Wochen die Rede gehalten hat, die wir eben ja auch im ersten Auszug gehört haben und die wir insgesamt auch noch einmal einspielen.
Liebe Süchtener, danke für die Möglichkeit, hier und heute das Wort zu ergreifen. Ich bin am Ende des letzten grauenhaften großen Krieges geboren und davon bis heute geprägt. Deswegen habe ich die ersten 71 Jahre wunderbarer Demokratie in Deutschland und in Europa besonders genießen können. Ihre Sorgen um den Erhalt unserer Demokratie teile ich seit 4 Jahren. Allerdings aus anderen Beweggründen, als sie heute hier in Reden und auf Plakaten vorgetragen werden. Das Grundgesetz wurde 1949 geschaffen, um nach dem Horror der Nazi-Herrschaft die Rechte jedes Einzelnen gegenüber einem übergriffigen Staat zu schützen. Unsere Grundrechte sind nicht in Frage zu stellen und unveräußerlich. Dennoch wurden sie seit 2020 im Rahmen der Pandemie beschnitten und ausgehebelt, ohne dafür sachliche, mit Evidenz belegbare Gründe zu haben. Es gab im Bundestag nur wenige Politiker, die sich gegen diese Politik der beiden letzten Regierungen gestellt haben. Obwohl unser Grundgesetz die Ausgrenzung von Minderheiten verbietet, wurden die Ungeimpften als Minderheit maximal ausgegrenzt. Das ist für mich eine schlimme Erfahrung, die unsere Gesellschaft noch lange beschäftigen wird. Heute geht es Ihnen hier um die Ausgrenzung oder gar Verbot einer im Parlament vertretenen Oppositionspartei, die für die desaströse Regierungspolitik der letzten Jahre keinerlei Verantwortung trägt. Das ist besonders bemerkenswert deswegen, weil es der Regierung im Moment der größten Kritik an ihrer Politik während der Bauernproteste gelungen ist, von sich abzulenken und auf der Basis des Korrektivnarrativs erfolgreich Massenproteste gegen die oppositionelle Minderheit anzuführen. Wie Sie inzwischen sicher alle wissen, ist der Korrektivbericht als Basis der flächendeckenden Empörung über massenhafte Deportationen deutscher Staatsbürger nach ethnischen oder kulturellen Kriterien in sich zusammengesunken. Dazu brauchen Sie nur die Webseite von Korrektiv zu öffnen. Wie gerichtlich gerade festgestellt wurde, handelt es sich bei Korrektiv nicht um Tatsachenbehauptungen, sondern nur um Meinungen und Wertungen, die durch die grundgesetzlich verbürgte Meinungsfreiheit gedeckt sind und nicht des Nachweises bedürfen. Einfacher gesagt, es handelt sich um Hörensagen. Ich möchte Sie deswegen auffordern, sich ein eigenes Bild vom momentanen Geschehen zu machen und sich nicht ungeprüft an der Bewegung gegen einen von der Regierung und den Mainstream-Medien definierten gemeinsamen Feind anzuschließen, wie es vor 2 Jahren bereits gegen die Ungeimpften geschah. Damit handeln Sie demokratiebewahrend im Sinne des Grundgesetzes, nicht mit den heutigen Parolen. Um mit einem Wort von Rosa Luxemburg zu schließen, das sie 1918 formulierte, als sie wegen ihrer politischen Überzeugung im Gefängnis saß: Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Und um es mit einem berühmten Wort von Voltaire zu ergänzen: Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür aufgeben, dass sie ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Ich möchte keine Demokratie nach augenblicklichem amerikanischen Vorbild mit 2 verfeindeten Lagern, sondern ich möchte eine Aufarbeitung der vergangenen 4 Jahre mit nachfolgender gesellschaftlicher Versöhnung. Deswegen finde ich Ihr Motto gegen Hass und Ausgrenzung sehr berechtigt. Jeder Einzelne sollte allerdings darauf achten, dass es nicht gegen ihn selbst verwendet werden kann. Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen die gesellschaftliche Spaltung überwinden.
Für unser Gespräch jetzt erstmal würde mich interessieren, Sie sprechen in Ihrer Rede, die Sie dann ja auch nochmal eben ganz ausgeführt haben, über die Sorgen um den Erhalt der Demokratie, die Sie mit jenen Menschen teilen, die zu jener Demonstration da in Süchteln aufgerufen hatten und die Sie aber nach wenigen Minuten ausgebuht haben. Können Sie noch einmal ausführen, was Sie meinen, wenn Sie damals sagten, dass Sie die Sorgen aus anderen Beweggründen teilen?
Ich denke, dass die Menschen durch die Ereignisse und Krisen der letzten 4 Jahre, die wir alle kennen, angefangen mit der Pandemie, tatsächlich große Sorgen haben, auch um ihre persönliche Existenz, und das nicht recht zuordnen können, weil all dieses, was sie erleben, von der Regierung ausgeht. Vor der Demonstration, die von 2 Gruppen, einmal Omas gegen Rechts und die leise Mitte steht auf, organisiert wurden mit einem kleinen Schweigemarsch, war von Anfang an erkennbar zeitlich und örtlich korreliert zu einer Frühjahrstagung der Kreis-AfD des Kreises Viersen in 30 Meter Entfernung vom letztlichen Demonstrationsort. Und auch die Ankündigung in verschiedenen sozialen Medien in der Zeitung galt der AfD und ihre Unliebsamkeit, wie wir sie ja von anderen Demonstrationen kennen. Und da ich kein AfD-Anhänger bin, aber jemand, der für die Demokratie einsteht, waren zu diesem Zeitpunkt der Demonstration die Sorgen ganz unterschiedliche. Die Sorgen der Menschen waren vordringlich, dem Narrativ von Korrektiv zu folgen, tatsächlich ihrer Empörung über Deportationspläne von deutschen Bundesangehörigen oder Staatsangehörigen Ausdruck zu geben.
Könnten Sie das, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche, aber könnten Sie den Hörerinnen und Hörern mal kurz eben in Erinnerung rufen, was ist das mit Korrektiv, was hat es damit aus sich, weil das haben wir hier noch nicht besprochen.
Sie kennen ja die Veröffentlichung von Korrektiv, die unterstellte, dass beim sogenannten Geheimtreffen im November in Potsdam in der Nähe des Wannsees Privatleute und einzelne Angehörige politischer Parteien sich getroffen hätten, um über Deportationen deutscher Staatsangehöriger in großen Massen, also vor allem migrantischer deutscher Staatsbürger, zu sprechen. Das Ganze unter dem Überbegriff Remigration. Und wir wissen inzwischen, dass dieser Begriff oder diese Veröffentlichung von Korrektiv, die Anlass gegeben hat, in ganz Deutschland zu Massendemonstrationen aufzurufen, in sich zusammengesunken ist. Und das auch jetzt vor Gericht geklärt wurde, dass es sich bei Korrektiv um keine einzige Tatsachenbehauptung, außer der Tatsache, dass ein Journalist aus Österreich dabei war oder einige andere Anwesende, dass das Hotel bekannt war und das Datum bekannt war, aber ansonsten keine Tatsachenbehauptungen gemacht wurden, sondern alles der Meinungsfreiheit des Presseorgans Korrektiv unterlag, die lediglich Meinungen, Wertungen und Behauptungen unter dem Schutz des Rechtes machen konnten. Das habe ich auch dann angesprochen. Aber ich wusste also, die Menschen wussten das aber nicht zu diesem Zeitpunkt, nehme ich mal an, obwohl sie es hätten wissen können, und konzentrierten sich jetzt auf die Verurteilung der AfD während der Demonstration.
Und das waren sozusagen die anderen Beweggründe, die Sie angesprochen haben. Worum es Ihnen dann im Weiteren ging, war aber eben die mittelbar freiwillige oder die herbeigeführte Demonstrationsbereitschaft im Auftrag der Regierung dann anzusprechen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ein völliges Unding. Eine Demonstration für die Regierung im Zeitpunkt der größten Kritik an der Regierung und Umlenkung der Demonstrationsbereitschaft und der Solidarität der Menschen auf die einzige, meiner Meinung nach, bisher von unbefleckte Opposition, was Verantwortung für politisches Handeln angeht. Das war so eindeutig zu erkennen und etwas ganz Besonderes. Das ließ mich wiederum darauf schließen, dass die Erosion des Rechtsstaates und seiner Basis, dem Grundgesetz, das heißt also unserer Verfassung, immer weiter fortschreitet. Und deswegen habe ich mich zu dieser Demonstration begeben, um dem vielleicht entgegenwirken zu können. Ich sehe diese Erosion des Rechtsstaates auch als Usurpation der sogenannten dritten und vierten Gewalt. Ich würde sagen, einen politisch-medialen Komplex. Es werden alle Begriffe, die uns vertraut waren. Umgekehrt, als Verfassungsfeind wird die Partei bezeichnet, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren, vor allem in der Pandemie, eben als einzige für die Bewahrung der Verfassung und damit der Grundrechte eingetreten ist. Der Begriff Faschismus wird umgedreht. Auf der Demonstration waren inmitten friedlicher Bürger auch die Fahnen der Antifa zu sehen, die selbst vom Verfassungsschutz mehrfach überwacht wird. Rechts und links verkehrt sich meiner Meinung nach. Es ist meiner Meinung nach ein ganz anderes Problem, eher ein vertikales Problem. Ich bin Pilot und kann mir nicht vorstellen, dass ein Flugzeug nur mit einem Flügel, nämlich am linken Flügel, fliegt. Für Stabilität einer Demokratie braucht man immer mehrere Flügel. Und vor allem, was mich besonders stört, ist, dass die Grünen, die 2021 noch als Antikriegspartei angetreten sind, keine Waffenlieferung in Krisengebiete jetzt als Kriegspartei und Befürworter auftreten. Das Ganze erinnert mich in dieser Umkehr der Begriffe, und Ricarda Lang hat es ja selbst gepriesen als Lektüre, das Buch 1984 von Orwell, wo es ein Wahrheitsministerium gab und wo alle diese Begriffe je nach Gusto der Regierenden gedreht wurden.
Sie beschreiben also im Prinzip bestellte Demokratie oder bestellte Demonstration für Demokratie im Auftrag einer Regierung, die 2020 und in den Jahren danach aktiv dazu beigetragen hat, Grundrechte einzuschränken auf einer nicht vorhandenen oder bestenfalls sehr fragwürdigen und damit eben diskutablen Grundlage.
Ich würde gern etwas korrigieren. Ich glaube nicht, dass die gesamte Gruppe, die demonstriert hat, bestellt wurde. Ich glaube, dass viele ihre Sorge um Demokratie tatsächlich Ausdruck geben wollten, dass sie aber im Grunde genommen einem Bären aufgesessen sind. Denn wenn ich habe versucht, nachzudenken darüber, warum das so ist. Und ich denke, die beste Art, massenpsychologisch tätig zu sein, ist ja ein Sündenbock. Und ich glaube, für all die schlimmen Krisen der letzten 4 Jahre braucht man einen Sündenbock, so wie man früher Ketzer verfolgt hat oder auch Hexen verbrannt hat, die man immer als Auslöser von Krisen empfunden hat und dann verfolgt oder getötet hat. Und ich glaube, dass das in gewisser Weise auch so ist. Wir haben schon einmal jetzt mit den Ungeimpften einen gemeinsamen Feind gehabt, also ich nicht, sie nicht, aber die öffentliche Wahrnehmung, für die waren die Ungeimpften bis zum Exzess ein gemeinsamer Feind. Und ich habe den Eindruck, dass man das jetzt wieder tut und die Leute merken es vielleicht so im großen Teil gar nicht. Sie werden wieder in ihrer Solidarität missbraucht, so wie damals schon und so auch hier. Mhm. Und irgendwo ist es auch so, wenn man mit der Pandemie betrogen wurde und es gar nicht glauben kann, dann wählt man das nächste Mal vielleicht eine sicherere Variante der Solidarität gegen rechts und gegen die Gefährdung der Demokratie. Mhm. Da kann man gar nichts falsch machen. Das ist also wieder ein gemeinsamer Feind. Ja. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass im Wissenszeitalter so etwas wie die Sündenbock-Theorie oder das Sündenbock-Verfahren noch angewandt werden kann.
Ja. Herr Dr. Misrei, wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Sie haben sich auch einen Titel gewünscht, den würden wir jetzt einspielen. Dann reden wir noch mal kurz weiter. Was hören wir jetzt?
In the year 2525.
In the year 2525.
Zurück in der gesunden Stunde hier bei OS Radio 104,8. Am Mikrofon Uwe Altschner und Sigi Obergräfenkämper. Wir haben heute einen Gast in der Sendung, Dr. Hans-Rudolf Milstrei, der am 2. März auf einer Demonstration in Viersen-Süchteln vom Mikrofon geboot worden ist, und wir sprechen über diese Situation. Wir sprechen auch über das Thema, wie müsste eine Aufarbeitung aussehen. Herr Dr. Milstrei, Sie haben vor der Musik, Sie haben den Begriff Sündenbock erwähnt, und die Frage war, wie müsste tatsächlich eine Aufarbeitung einer solch beladenen Situation angepackt werden? Was meinen Sie?
Ja, aber es hat zwei Komponenten. Zum einen die Spaltung noch aufzuhalten und die Aufarbeitung durchzuführen. Das müsste auch parallel laufen. Um die Spaltung noch aufzuhalten, könnte eigentlich nur durch eine rasche Kehrtwende mit allen Beteiligten funktionieren. Wir haben immerhin 50 Jahre für den Marsch durch die Institutionen gebraucht in Deutschland. Und es wird nicht zu erwarten sein, dass wir in kürzerer Zeit das Ganze hinkriegen. Also nur durch eine rasche Kehrtwende mit allen Beteiligten. Das schließt Schulen und Bildungseinrichtungen, vor allem die Kultusministerkonferenz, die Mainstream-Medien ein und vor allem aber auch die Hoffnung auf vielleicht andere Wahlergebnisse und andere Mehrheiten in der nahen Zukunft. Es wird schon lange jetzt auch Gott sei Dank öffentlich diskutiert, Enquete-Kommission versus parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Ich denke, dass, und da komme ich zur Aufarbeitung, dass nur durch rechtlich verbindliche Strukturen wie bei einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit möglicher Verurteilung der Hauptverantwortlichen, auch strafbewehrten Verurteilung stattfinden müssten. Man kann für die vielen Mitläufer sicher wie in Südafrika gehandhabt eine Versöhnungskommission machen mit Äußerungen und vor allem mit Entschuldigungen gegenüber der Gesellschaft. Wer meint, das sei zu groß aufgehängt, ich empfinde die Pandemie zumindest als großes Verbrechen an unserer Gesellschaft, die zur gesellschaftlichen Spaltung geführt hat und zu einem erheblichen Niedergang unserer Gesellschaft beigetragen hat.
Ja, vielen Dank für diesen, ich sage es mal, Vorschlag zur Gestaltung einer Aufarbeitung. Ich würde da vielleicht mal etwas kritisch noch mal dagegen fragen. Es ist ja so, dass wir in solchen Situationen, es geht ja durchaus um totalitäre Entwicklungen, die wir gesehen haben, die es auch in der Vergangenheit gegeben hat. Sie haben Südafrika angesprochen, wo dann eine Wahrheitskommission eingerichtet worden ist. Und der Gedanke, der dahinter stand, war ja unter anderem eben auch, dass vieles von dem, was geschehen ist, also spürbar in Form von Unrecht spürbar war, aber nur teilweise wirklich offen zutage getreten ist, sodass es nach der Meinung der damals zumindest auch in Südafrika dann eben Beteiligten, unter anderem Erzbischof Desmond Tutu und viele andere, Nelson Mandela ebenfalls, sodass es auch eine Überlegung gewesen ist, ganz bewusst die Strafe und eben auch die Strafandrohung nicht primär in den Vordergrund zu stellen, um überhaupt die Situation zu schaffen, dass Wahrheiten auf den Tisch kommen und nicht verschwiegen werden, nicht unter den Tisch gekehrt werden, da wir auch davon ausgehen müssen, dass selbst in der besten Aufklärung immer noch der ein oder andere, der angestiftet hat, das ist ja auch ein Merkmal, dass sich bestimmte Täter ihre Hände selber nicht schmutzig machen, sondern die Drecksarbeit, Anführungszeichen, von anderen erledigen lassen. Und damit solche nicht im Hintergrund bleiben, könnte man ja davon ausgehen, dass tatsächlich auch die Frage der Strafe nicht ganz so primär ist wie die Frage der tatsächlichen Aufdeckung aller Dinge, die geschehen sind und damit eben auch Menschen einzuladen, frei zu sprechen über das, was sie gemacht haben, ohne unmittelbar jetzt dann Strafe fürchten zu müssen. Wie stehen Sie zu einem solchen Gedanken?
Ich sagte ja, ich bevorzuge einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ich finde die ersten Pläne für eine Enquete-Kommission, die ja im Prinzip dem entspricht, was Sie vorschlagen, auf jeden Fall beachtenswert. Was wir gerade erleben, ist ja, dass die Verantwortlichen, die ersten Verantwortlichen auf den Plan treten und schon mal so tut uns leid und so hätte man vielleicht anders machen können. Ein sehr guter Artikel dazu ist Gott sei Dank von Tim Röhn gestern, glaube ich, in der Welt erschienen, der genau den Irrsinn der Maßnahmen öffentlich kritisiert hat. Und ich weiß nicht, ob man mit einer Enquete-Kommission besser klarkommt. Wichtig ist, glaube ich, im Verhältnis zu Südafrika, dass wir nicht ein solches gesellschaftliches Gefälle haben. Bei uns ist der Souverän tatsächlich der gut ausgebildete und wissende Bürger, sollte zumindest sein. In Afrika war das ja ganz anders, in Südafrika. Und von daher, denke ich, ist eine andere Situation da. Sicher ist es so, aus meiner Sicht, dass jeder Anfang wichtig wäre für mich, dass wirklich die Hauptverantwortlichen in irgendeiner Weise rechtlich verantwortlich gemacht werden können.
Bei dem Thema der parlamentarischen Aufarbeitung und bei dem, was jetzt auch kritisiert wird, ist ja vor allem mal hervorstechend, dass weiterhin jene, die Verantwortung trugen, als es passierte, als es geschah, auch jetzt noch im Verfahren selbst beteiligt sind, eben teilweise dann noch in Amt und Würden. Das wäre ja unter Umständen auch ein Aspekt, der diskutiert werden könnte, nämlich dass hier tatsächlich die Tat, das Tun seinerzeit insofern auch einmal berücksichtigt werden muss, dass man davon ausgehen darf, dass jemand, der möglicherweise hypothetisch etwas falsch gemacht haben könnte, nicht auch derjenige sein sollte, der dann die Zügel in der Hand hält, um das Ganze aufzuklären.
Ja, Helge Braun ist ja auch so jemand. Und also ich sehe, wir brauchen deswegen rechtlich verbindliche Strukturen, weil die Gefahr viel zu groß ist, dass man sich rausredet. Das fängt ja schon an. Ich meine, das, was jetzt am Ende der Pandemie steht, ist ja die völlige Desillusion, dass irgendetwas von dem, was angeordnet wurde, richtig war, sondern unsere Gesellschaft maximal bis in jede Endverzweigung hin geschädigt hat. Und deswegen, meine ich, geht es nicht anders. Es ist sicher sehr schwer zu erreichen. Das gebe ich Ihnen gerne zu.
Die Bevölkerung war, wie Sie gesagt haben, sicherlich deutsche, mitteleuropäische Bevölkerung insgesamt ist tendenziell, gilt als gut ausgebildet. Trotzdem war es ja so, dass diese gut ausgebildete Bevölkerung sich selber hat auch leiten lassen. Also Massenpopulation, manipulative Methoden in Wissenschaft, in Medien und überall. Das hatten Sie auch in Ihrer Rede angesprochen. Würden Sie überhaupt, also die kritischen Menschen, jene, die nicht mitgespielt haben, das sind ja Minderheiten gewesen. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir alle ja in einer Situation sind, wo wir uns in mancher Frage als Minderheit wiederfinden können. Auf der anderen Seite aber in manchen anderen Aspekten dann vielleicht zur Mehrheit geraten. Das heißt, den blinden Fleck im eigenen Auge auch nicht so unbedingt wahrnehmen. Wie kann man sich gegen so etwas schützen? Ich möchte über die Situation sprechen, dass die Aufklärung allein ebenfalls schon von einer bestimmten Sicht getragen werden könnte, die nicht in jedem Einzelfall korrekt sein muss. Und wie wir uns selber davor schützen können, den Anspruch der absoluten, des absoluten Wahrheitsanspruchs, dass wir uns davor schützen können, das von vornherein anzunehmen und in eine Diskussion, in einen Austausch über das, was wir gesehen haben, kommen können.
Ich verstehe, was Sie sagen, aber im Moment werden Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, immer noch vor Gericht verurteilt. Es werden also Ärzte, die im Sinne ihrer Patienten gehandelt haben und wie sich im Nachhinein ausstellt, Gott sei Dank, sie vor ihre Patienten gestellt haben, werden noch rechtskräftig verurteilt, weil sie irgendwelche Bestimmungen, Verordnungen zuwidergehandelt haben. Das ist die Schande, die jetzt noch läuft. Und deswegen sprach ich vorhin auch von der dritten Gewalt, weil die dritte Gewalt hat sich die ganze Zeit auf Aussagen weisungsabhängiger Institutionen verlassen, wie dem RKI oder dem PI, also dem Paul-Ehrlich-Institut. Und solange das RKI weisungsabhängig unter dem Gesundheitsministerium ist, kann keine unabhängige Beurteilung der Sachlage und konnte auch nicht stattfinden. Das RKI war der Komplize der Gesundheitspolitik, damals, denke ich, von Minister Spahn und heute von Minister Lauterbach. Und es ist ja eben, wie bei dem vorhin besprochenen Thema, das Amt für Verfassungsschutz geht massiv gegen die AfD vor. Und es ist ein weisungsabhängiger Institution. Der Verfassungsschutzpräsident ist sozusagen Beamter auf dem Label des Innenministeriums, des jeweiligen, des Bundes und auch der Länder. Insofern kann, und im Moment ist das Nancy Faeser und in Thüringen, wo es gerade heftig zugeht, beide sind Politiker der SPD. Und das kann ja auch nicht sein. Wir müssen also ganz wichtig eine Unabhängigkeit der Institutionen hinbekommen, dann geht es vielleicht besser. Aber solange das nicht so ist, denke ich, muss man auch pro Einzelfall, pro Einzelmaßnahme einen Untersuchungsausschuss machen, in dem wirklich von allen Seiten her das Thema beleuchtet wird und nicht nur von einer.
Es ist nochmal wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, Sie haben gerade die medizinischen Berufe angesprochen, die Ärzte angesprochen. Sie sind selber ja ebenfalls, also hier zu uns spricht jetzt ein Mediziner im Ruhestand zwar, aber einer, der noch nicht sehr lange aus dem aktiven Leben raus ist und der das Ganze eben auch aus dieser Sicht, glaube ich, ziemlich gut bewerten kann.
Ja, ich bin 50 Jahre Arzt, habe gerade eine Urkunde dafür gekriegt und war 32 Jahre in verantwortlicher Position an einem Krankenhaus beschäftigt. Allerdings bin ich schon seit 12 Jahren im Ruhestand. Das heißt, bin natürlich irgendwo wie alle einigermaßen aktiv nicht im Ruhestand, aber so heißt es dann.
Gut, Herr Dr. Bistre, haben wir was nicht angesprochen? Ja, mir fällt gerade auf, in dieser Rede, die Sie nicht wie geplant zu Ende führen konnten, eben auch, Sie zitieren Rosa Luxemburg und Voltaire. Vielleicht mögen Sie darüber noch ein paar Sätze verlieren.
Ja, Rosa Luxemburg war eine Marxistin der ersten Stunde, die für ihre Überzeugung ins Gefängnis musste. Und trotzdem sagte sie 1918 im Gefängnis zur russischen Revolution, die sich ja nebenan abspielte: Freiheit nur für die Anhänger der Regierung oder die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Sie hat eben das Wort geprägt: Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Jeder, der in der Demokratie beteiligt ist, und sie schwärmte ja von einem Idealzustand, auch von Demokratie in gewisser Weise, muss ich gewärtig sein, dass es nicht nur eine Meinung gibt. Und ich habe Voltaire zusätzlich ins Spiel gebracht, weil er im Grunde genommen das verkörpert, was auch die Gründer der Bundesrepublik in das Grundgesetz geschrieben haben und es geschrieben haben, damit verhindert wird, dass ein übergriffiger Staat auf einzelne Menschen zugreifen kann. Und es muss auch, und das finde ich bei dieser Gelegenheit auch ganz interessant, es wird ja der Begriff Parteienstaat und Parteiendemokratie, die werden gegeneinander abgewogen. Wir haben eine Parteiendemokratie und was wir haben, ist ein Parteienstaat. Das heißt, unser Staat ist durch die Parteien, die nicht nur zur politischen Willensbildung beitragen, sondern in irgendeiner Form den Staat völlig durchdringen, durch alle Institutionen haben wir einen Parteienstaat. Voltaire war übrigens einer der Begründer der Aufklärung, deswegen habe ich ihn auch hinzugetan, zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und während der Aufklärung wurden die ideellen und materiellen Grundlagen unserer Gegenwart gedacht und entwickelt, die wir uns keinesfalls zerstören lassen dürfen.
Richtig, und bei Rosa Luxemburg, erlauben Sie mir den Zusatz, sie ist ja dann umgebracht worden. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass sie insofern auch selbstkritisch auf das eigene Lager geblickt hat. Das heißt, sie ist jemand gewesen, die für die Denk- und Meinungsfreiheit auch ihrer Gegner eingetreten ist. Und in diesem Zusammenhang, den Parteienstaat haben Sie auch angeführt, ist es aus meiner Sicht schon relevant, dass wir es immer wieder mit Situationen zu tun haben, in der über Infiltration gerade der Staat oder jene, die den Staat kontrollieren, dafür sorgen, dass Probleme entweder geschaffen werden oder aber eskalieren. Das heißt, dass es möglicherweise kein Zufall ist, dass damals jemand wie Rosa Luxemburg umgebracht worden ist, als Anführungszeichen gemäßigte Stimme in einer sehr radikalen Situation. Und wir hatten 2003, ist jetzt ein sehr weiter Sprung, aber ich halte ihn insofern für relevant, weil es das Thema AfD betrifft. 2003 beim NPD-Verbotsverfahren hatten wir die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht den Antrag der Innenminister auf Verbot dieser NPD damals abgelehnt hat, weil die NPD in ihrer Spitze maßgeblich von den staatlichen Organisationen durchsetzt und infiltriert gewesen ist.
Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, wie sich die heutige AfD oder die Werteunion oder Bündnis Sarah Wagenknecht dagegen wehren kann.
Dankeschön, dass Sie das jetzt so sagen, denn es war mir wichtig, auch klarzumachen, hier spricht niemand, der sich nur, weil er bedenkliche Einladungen zur Demonstration gegen eine Partei zum Anlass genommen hat, die Gegenposition mal darzustellen, trotzdem sehr wohl bewusst ist, dass auch immer, Sellner war erwähnt, der ist ein Identitärer, das heißt, er hat tatsächlich durchaus auch für meinen Geschmack sehr problematische Betrachtungen auf die Eigenschaften von Menschen und wie sie sich unterscheiden und so, das ist durchaus eben nicht bestritten, nur die Frage ist ja, ob man diese Kraft, die jetzt als einzige die Opposition in der Corona-Zeit im parlamentarischen Raum vertreten hat und der sich deswegen Hunderttausende von Menschen, wahrscheinlich Millionen, zugewendet haben in ihrer Suche nach Gehör und nach Resonanz. Und dass die jetzt so ausgegrenzt werden, nämlich alle in Sippenhaft genommen werden, das ist ja das Problematische. Oder sehen Sie das anders?
Nein, es wird ja völlig übersehen, dass die AfD sich von der identitären Bewegung distanziert hat. Und dass nur einzelne AfD-Mitglieder, auch CDU-Mitglieder bei diesem Geheimtreffen in Anführungsstrichen waren. Gerade die AfD hat offenbar das Bedürfnis, sich von der identitären Bewegung zu distanzieren und daraus auch an ihre Politik abzuleiten. Trotzdem wird sie verdächtigt, mit diesen Zielen übereinzustimmen.
Das ist jetzt hier heute nicht unser primäres Thema gewesen. Unser Thema war die Meinungsfreiheit aus Sorge um die Demokratie, aus Sorge um die Gesundheit der Demokratie. Und dazu hatten wir das Vergnügen, mit Dr. Hans-Rudolf Milstrei zu sprechen. Lieber Dr. Milstrei, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank für Ihr nun schon jahrelang unter Beweis gestelltes Engagement. Noch einmal, die WDR-Sendung 2020 hat uns zunächst einmal damals zusammengebracht, wo Sie auch sehr dezidiert für Vernunft und Augenmaß argumentiert haben. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da waren. Sigi, was hören wir jetzt?
Ja, also ich habe noch einen Titel, Herr Dr. Milstrei, für Sie, und ich hoffe, dass der Ihnen gefällt. Ungefähr aus der Zeit in the year 2525, und zwar Days of Pearly Spencer von David McWilliams, der auch unbedingt in unsere Sendung passt. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen für das Gespräch, die Gesprächsbereitschaft, für das Interview mit meinem Kollegen Uwe Altschnau, und wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles Gute. Bleiben Sie kritisch, bleiben Sie wachsam, dann bin ich mir sicher, nach den Worten, die wir von Ihnen gehört haben, dass das auch so bleiben wird. Und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Dankeschön.
Vielen Dank auch Ihnen und alles zurück.
Dankeschön. So, zurück in der gesunden Stunde, in der 74. Ausgabe bei OS Radio 104,8 spricht Sigi Obergräfenkämper mit Klartext-Herausgeber Uwe Altschnau über das eben geführte Interview mit Herrn Dr. Milstrei aus Viersen. Uwe, mich hat das natürlich sehr nachdenklich gemacht, die Fragen, die du gestellt hast, die Antworten, die wir gehört haben. Im Gesamtbild ist für mich so ein, ja, oder sagen wir mal, gesamt hängt da so ein Bild, ein ungesunder Rahmen. Es ging um Grundrechte, es ging um Demokratie, es ging um Meinungsfreiheit. Alles Dinge, die anscheinend nicht mehr so ganz ernst genommen werden. Und vor allen Dingen, es geht um kritische Menschen, die als Minderheiten mitunter betrachtet werden. Wie hast du das denn empfunden eben? Ich sag mal, da muss doch auch irgendwas hochgekommen sein.
Naja, wir haben uns ja auch entschlossen, das in unsere Sendung hineinzubringen, ganz bewusst, weil es mit dem Thema Gesundheit in doppelter Hinsicht zu tun hat. Auf der einen Seite war Dr. Milstrei jemand, der jetzt in der Situation, wo regierungsamtlich zu Demonstrationen gegen rechts aufgerufen wird, nachdem eine politische Kraft rechts geworden, also rechts geframed wird, beziehungsweise jedenfalls als solche skandalisiert wird, die in der Zeit der Corona-Krise, die ja erstens auch noch nicht wirklich vorbei ist, sondern die nur momentan abgeflaut ist und in den Hintergrund getreten ist, weil die Gesetze und sowas gelten ja weiterhin alle. Das könnte also jederzeit wiederkommen mit was auch immer für einem Anlass. Das heißt also, die Maßnahmen könnten genau auf dieser Grundlage wiederkommen. Das ist das, was die Leute nicht vergessen dürfen und wo auch, glaube ich, Herr Dr. Milstrei seinen Einsatz hat. So, aber diese politische Kraft ist genau deswegen auch so stark angewachsen, weil sie damals die einzige parlamentarische Opposition oder zumindest teilweise Opposition, bei allem war die AfD ja auch nicht kritisch, aber das war dann die AfD. Und das heißt, es ist insofern ja auch mal klar, dass viele Menschen, die sich in dieser Phase klar geworden sind, dass es ein gesellschaftliches oder vielleicht sogar ein politisches Engagement braucht, jetzt mit Hoffnungen auf die AfD zu bewegt haben, die jetzt auf einmal rechts geframed wird. Also sprich, das hat er ja auch erwähnt, wo jetzt Anlässe geschaffen werden, angebliche Skandalenthüllungen über Deportationen, von denen hinterher nichts mehr übrig bleibt, von Redaktionen oder von Organen, die in hohem Maße von Oligarchen, sprich von sehr wohlhabenden Menschen gefördert werden, die im Zweifelsfall ganz andere Motive damit bezwecken. Zum Beispiel Teile und Herrsche. Wäre ein solches Motiv nicht zum ersten Mal angewendet, dass da solche Aktionen gemacht werden? Da äußert sich dann Herr Dr. Milstrei in dieser Hinsicht kritisch. Und das ist dann eben auch pro Gesundheit der Demokratie an sich, der demokratischen Kultur. Da ist er ja auch sehr klar. Er sagt, er hat mit der AfD selber nichts am Hut, aber er beobachtet eben auch, erstens, dass sie tatsächlich im politischen Raum die einzige Kraft ist. Zweitens, dass es mit den Vorwürfen von Rechtsextremen oder Faschismus nicht wirklich weit hergeholt ist, zumal eben auch da ja begriffliche Vertauschungen vorgenommen werden und auf einmal ist irgendetwas Nazi, was Anführungszeichen nur konservativ ist oder so, während dann Antifa, das hat er auch erwähnt, eine Organisation ist, die linksradikal ist und da hat auf einmal niemand mehr ein Problem, wenn die bei so einer Demonstration mitgeht, nicht nur linksradikal, sondern auch gewaltbereit. Und das heißt, dann haben wir wieder eine Situation, die tatsächlich auch insofern mit der Zeit vor 33 vergleichbar ist, wo es ja auch diese Saalschlachten, Straßenschlachten gab zwischen Linken und Rechten. Und man kann schon durchaus sich sorgenvoll die Stirn runzeln, dass hier eine Situation herbeigerufen wird, die der damaligen Eskalation durchaus ähnelt. Und das ist eben etwas, was mich hier auch bewogen hat, Dr. Milstrei zu fragen, ob er zu uns in die Sendung kommt.
Naja, du hast auch ein Wort in dem Interview genannt, und zwar Manipulation. Das heißt ja für mich, wenn du es schaffst, Menschen zu sensibilisieren gegen ein, in Anführungsstrichen, böses Thema, dann ist es sehr leicht, von anderen Dingen abzulenken. Denn ich glaube, das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt bei allem, über was wir reden.
Ja, also genau. Das heißt eben nicht, dass Themen, die auf einmal hochkochen, nicht durchaus auch ihre Berechtigung haben, aber sie können trotzdem als Ablenkung von etwas ganz anderem, nämlich von etwas noch Wichtigerem, durchaus bewusst herbeigeführt worden sein. Ja, also Zaubertrick, jeder kennt das, wenn man im Varieté sitzt und dann ist da ein Magier auf der dunklen Bühne und der zeigt eben ganz bewusst auf seine linke Hand und macht da mit der rechten Hand, die halb im Schatten ist, irgendetwas in Vorbereitung auf den nächsten. Täuschung. Und das ist genau dieser Aspekt, den man ja in der politischen Beobachtung auf jeden Fall in Rechnung stellen muss. Wir sind als Gesellschaft, jetzt mal auch historisch betrachtet, sind wir die Deutschen oder ist die mitteleuropäische Demokratie oder wie auch immer man den Bezugsrahmen da ziehen will, mehrfach bereits getäuscht worden und in Krisen hineingeschlittert, weil sich die Bevölkerung hat ein X für ein U vormachen lassen. Und es geht darum, das ist ein Ruf von Dr. Milstrei, zum Innehalten, zum Nachdenken, auch über das eigene Tun. Macht es Sinn, sich auf Demonstrationen zu begeben gegen rechts? Was ist rechts, obwohl doch...
Wie entsteht rechts?
Genau, was ist überhaupt rechts?
Ja, oder was ist rechts?
Ja, wenn ich sage, ja, die Angst oder die Sorge, dass irgendetwas sich zurückentwickeln kann zu Faschismus, ja, diese Sorge hatten wir und haben wir auch noch seit Corona, spätestens seit Corona. Warum? Weil Faschismus... Das Wort Faschismus kommt aus dem Italienischen und kommt von Bund, das Bündel, die Bündelung, also die gleichförmige Ausrichtung verschiedener Interessen. Und da ging es eben damals vor allem um die wirtschaftlichen Interessen mit den politischen Interessen, mit maßgeblichen gesellschaftlichen Interessen ansonsten, also Gewerkschaften und so etwas. Alles wird in eine Richtung gebündelt, zusammengebunden. Da gibt es keine Vielfalt mehr, sondern da gibt es dann hinterher aus vielen kleinen, dünnen Ästen wird im Zweifelsfall ein großes, dickes, schlagkräftiges und eben auch gewaltfähiges Instrument geschaffen, was dann die ganze Welt in Schutt und Asche legen kann. Das ist Faschismus. Das hat dann bei den Nazis, hat es dann mit Braunhemden und mit Schwarzhemden und schwarzem Hakenkreuz auf weißem Grund sich geäußert und mit sehr, 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 sehr katastrophalen und traumatischen Ereignissen. Aber der Faschismus selber wird dadurch nicht weniger gefährlich, dass er in anderem Gewand daherkommt. Und er war damals schon in Spanien in anderem Gewand, er war in Italien in einem anderen Gewand. Es gab Faschismus in Amerika. Die haben damals sogar auch 1934 einen Putschversuch gemacht, den niemand mehr in Deutschland überhaupt in Erinnerung hat, wenn er ihn jemals gewusst hat. Und auch dieser Putsch wurde gefördert von Industriellen, von interessierten Kreisen, die nämlich diesen Faschismus nutzen, um die Gesellschaft in ihrem Sinne umbauen zu können. Die Frage ist, kann so etwas momentan im Spiel sein? Ob es im Spiel ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich halte diese Geschichte für möglich. Und deswegen ist es so wichtig, hier nachzuschauen, wofür lassen wir uns auf die Straße rufen und wofür bezeichnen wir Leute als Querdenker oder was auch immer, die etwas vorher schon vielleicht gespürt haben, was ich selber nicht gespürt habe, vielleicht hätte spüren können, wenn ich etwas freier nachgedacht hätte.
Und wenn wir Vergleiche ziehen, Uwe, dann passiert genau das, was wir in unserem nächsten Ausschnitt hören. Den hast du gefunden und wo spielt das, um was geht es?
Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Zusammenschnitt des Kabarettisten Schröder, ist nicht Atze Schröder, wie heißt der andere? Ich habe den Vornamen vergessen. Der sitzt im Interview mit dem ehemaligen Bild-Chefredakteur und die unterhalten sich oder streiten sich scheinbar über diese Frage, kann man davon sprechen, dass die Demokratie damals niedergeknüppelt ist? Und der Kabarettist ist ganz empört dagegen, das ist doch überhaupt nichts dergleichen geschehen. Wohingegen der Journalist das sagt sehr wohl. Leider können wir jetzt hier nur Wort, also Audio übertragen und nicht die Bilder, die bei entsprechenden Videos damit verbunden sind.
Denn da die ist Worte reichen aber auch schon,
Worte,
um sich ein Bild zu machen.
Reichen und die Videos sind dahinter geschnitten, nämlich die Videos von den Polizeieinsätzen, gerade in Berlin, wo Menschen in die Nieren geschlagen wird, auf den Kopf geschlagen wird.
Wasserwerfer.
Ja, und das ist etwas, wo sehr wohl außerordentlich harte Gewalt angewendet worden ist gegen einfache Menschen. Es sind ja dann auch leider dabei Todesfälle zu beklagen gewesen. Wir hören mal kurz rein.
Da darf nicht demonstriert werden.
Doch. Das hat sie nicht getan.
Doch.
Man konnte immer demonstrieren.
Hier gibt es große Untersuchungen zur FAZ.
Der entscheidende Punkt ist aber, Sie können doch nicht gleichsetzen eine Demonstration von Corona-Leugnern.
Also da spricht jetzt von Kabarettisten.
Und es waren mehrheitlich Rechtsextremisten und anderes.
Das würde ich bezweifeln.
Das war eine ganz bunte Truppe, die da zusammenkam. Die kann man doch nicht gleichsetzen mit Menschen, die sich einsetzen gegen Rechtsextremismus und die für die Freiheit kämpfen.
Ihr Recht würde, ich würde ihr Recht auf Demonstration absolut gleichsetzen.
Recht auf Demonstration war doch da, das hat doch keiner eingeschränkt.
Doch, das Recht, also man kann ja schwer sagen, es gab ja sogar in der Pandemie Beispiele, Black Lives Matter Demos wurden von allen Medien und von der Regierung und von den Behörden sehr sympathisiert begleitet, mitten in der Pandemie, ohne Masken, Menschen miteinander, während andere Demonstrationen einfach niedergeknüppelt worden sind. Da muss man ja nicht, also ich will das jetzt auch gar nicht werten, aber man muss ja einmal festhalten, dass es geschehen ist. Also der Staat ist mit Corona-Demos deutlich, deutlich anders und aggressiver umgegangen als mit den Demonstrationen jetzt. Und darum geht es mir.
Naja, aber niederknüppeln ist also ein Wort, das ich nicht benutzen würde. Das halte ich auch für infam, das so zu bezeichnen. Aber es ist etwas anderes, ob Sie sagen, ich kann auf der einen Seite Corona-Demos gleichsetzen mit Demos gegen rechts. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied und den müssen wir uns angucken. Aber man kann nicht einfach sagen, naja, das hat die Regierung niedergeknüppelt, denn niedergeknüppelt hat sie nichts.
So, ne, niedergeknüppelt hat sie nichts, sagt der Herr da. Der hat auch damals in der Corona-Zeit schon sehr polarisierend sich geäußert, weil er eben den Demonstranten auch damals schon das Recht abgesprochen hat, die auch seinerzeit nur bezweifelt hatten, dass die Maßnahmen, die angeordnet worden sind, denen sich jeder unterwerfen musste, sinnlos seien. Heute wissen wir, das war tatsächlich genau so. Sie waren sinnlos. Sie haben keinen wesentlichen Beitrag leisten können. Weder Masken zur Ausbreitung, noch die Injektionen, die Zwangsimpfungen genannt, zum Schutz davor. Von Fremdschutz schon mal ganz zu reden. Also alles das ist überhaupt nicht gegeben gewesen. Und hier ist dieser Herr jetzt wieder und empört sich darüber, dass es infam sei, dass da niedergeknüppelt worden sei. Also noch einmal. Ich war damals in Berlin auf Demonstration. Ich habe diese Gewalt gesehen. Zum Glück selber nicht gespürt, aber es war eine massive Gewalt. Hier unterlegten Bilder in diesem Videoclip zeigen eben gesagt die Schläge in die Nierengegend von schwer bewaffneten und gepanzerten Polizisten gegen Menschen jeden Alters, die ansonsten nichts weiter gemacht haben. Und diese Aspekte werden heute vergessen.
Das wird unter den Tisch fallen lassen. Also ist alles nichts gewesen. Auch wenn viele Dinge revidiert werden und das wundert mich und macht mich auch mitunter traurig. Ja, es gibt keine Diskussionsgrundlage. Wenn ich jemanden darauf anspreche, ja hör mal zu, das und das wird ja sogar in unseren öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und so, die rudern ja schon zurück. Ach, Schwamm drüber, alles Schnee von gestern. Ich finde, das ist nicht Schnee von gestern.
Ja, oder Sie sagen vielleicht jetzt auch Fehler wurden gemacht, sind aber trotzdem an sich uneinsichtig im Hinblick auch auf die damit verbundene Verantwortung.
Definitiv.
Sie müssten tatsächlich Ihren Posten räumen, Sie müssten sagen, ich habe damals gefehlt, ich habe nicht die Qualität besessen, die ich hätte haben sollen, um das Land in dieser Situation zu führen, nämlich auszuhalten, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die unklar gewesen ist, die vielleicht auch für manche bedrohlich gewesen sein mag in Bezug auf die gesundheitliche Bedrohung, aber für andere eben bedrohlich war in Bezug auf die freiheitliche Bedrohung. Und das ist ein Zwiespalt, den man in einer Demokratie aushalten muss, auch als oder gerade als führender Politiker.
Ein Interesse an der anderen Seite, kann ich dazu nur kurz sagen.
Ja, Sie hören es, liebe Damen und Herren, im Hintergrund läuft schon die Musik. Das war die 74. Ausgabe der Gesunden Stunde hier bei OS Radio 104,8 mit Sigibor Grevenkämper und Uwe Altschner am Mikro und dem Gast Dr. Hans-Rudolf Milstrei. Wir kommen wieder, wenn Sie mögen, am 26. April 2024. Für die heutige Sendung danken wir wiederholt Frank Paul, unserem Kollegen, für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Lieber Frank, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Sie können uns nachhören. Bitte hören Sie uns nach und bewerten Sie uns auch auf den Plattformen, wo man Podcast hören kann. Die gesunde Stunde, Sigibor Grevenkämper, Uwe Altschner ist das Suchwort. Und dann finden uns auch dann nach Ihrer Bewertung, nach Ihrem Kommentar die Menschen für folgende Ausgaben viel leichter. Insofern danken wir ganz herzlich, wenn Sie das für uns tun wollen. Ansonsten bleiben wir weiter auf Sendung. Sie bleiben gerne unsere Gäste, passen auf sich auf, bleiben kritisch, wachsam und gesund. Bis bald.
Bis bald. God bless you.